Manchmal muss man sein Glück ein wenig herausfordern und da habe ich genau das Richtige für euch. Eurojackpot, Europas Millionenlotterie. Jeden Dienstag und Freitag bis zu 120 Millionen Euro zu gewinnen. Chance 1 zu 140 Millionen. Teilnahme ab 18. Spielen kann süchtig machen. Infos unter checkdeinspiel.de. Whitelisted. Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Lucien Amos und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Clemens Wickler ist Profi-Beachvolleyballer, sechsfacher deutscher Meister, spielt in der Weltelite des Beachvolleyballs und gilt als Jahrhunderttalent. 2024 steht für ihn Olympia an, in Paris. Und er erzählt uns, wie sein Training bis dahin abläuft, wo er gern ist und was ihm ganz unkonventionell bei seinen Verletzungen half. Hallo Clemens, ich freue mich sehr, dass du den weiten Weg von Barmbek hierher gefunden hast.
Ja, danke, danke. Ja, wirklich eine anstrengende Anreise. Ganze 20 Minuten habe ich gebraucht.
Ja, ein Spaß. Für Hamburg ist das ja gar nichts, ne? Und ich weiß, du kommst ja ursprünglich nicht aus Hamburg, du kommst aus dem Süden Deutschlands.
Genau.
Und zwar aus?
Ich komme eigentlich vom Starnberger See, ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, da aus einem kleinen Ort. Heißt Hahnfeld, 250 Einwohner, sehr klein, sehr dörflich, kann man sagen. Genau, da bin ich aufgewachsen, bis ich 18 war.
Und dann bist du einfach hier nach Hamburg gekommen für den Sport, den du machst?
Ich bin dann auf jeden Fall von zu Hause weg wegen dem Sport, aber habe noch ein paar Zwischenstationen gehabt. Ich war in Berlin für nur ein halbes Jahr, direkt nach dem Abi. Bin dann nach Köln gezogen für 2,5 Jahre und jetzt seit gut 6 Jahren hier in Hamburg.
Und es ist die schönste Stadt der Welt.
Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Mir gefällt es. Ich habe mich jetzt mittlerweile sehr gut eingelebt. Mir gefällt es super gut. Ist eine meiner Lieblingsstädte. Aber zu Hause ist es wahrscheinlich immer noch am schönsten.
Ich glaube, das geht jedem so. Wer nach Hause fährt, der hat dann gleich dieses wohlige Gefühl. Und man fühlt sich natürlich heimisch und man kennt alles und man weiß alles. Und Starnberger See, wunderschön. Ich war da erst einmal. Wenn ich könnte, würde ich nochmal hin. Aber ich habe gestern darüber nachgedacht. Ich hatte eine Pressereise nach München und saß an der Isar und fand es auch super schön und habe gedacht, ja, hier kann man auch mal aushalten. Aber Hamburg hat dann doch noch irgendwas, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ein bisschen konträr. Also in Starnberg oder in München hat man ja die Berge direkt in der Nähe hier. Direktes Meer, nicht weit weg. Hat sehr, sehr viele Grünflächen in Hamburg. Also es ist eine extrem schöne Stadt. Man kann super viel unternehmen, super viel erleben. Von daher, ja, mir gefällt es extrem gut. Ich gehe auch gerne ins Musical, ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Ist eine gute Adresse hier in Hamburg.
Also ich glaube, da hast du die große Auswahl. Aber du bist ja auch hier für deinen Sport. Vielleicht haben wir das auch eben gar nicht so schnell gesagt. Für mich bist du ein Begriff, weil ich habe dich letztes Jahr schon gesehen am Roten Baum. Da war das Beachvolleyball Pro Turnier der Elite. Da haben wir dich schon gesehen und angefeuert. Und deswegen bist du mir ein Begriff, aber viele wissen gar nicht, was du machst. Und deswegen sage ich es jetzt nochmal, du bist Profi-Beachvolleyballer.
Genau, ist richtig. Jetzt seit gut 10 Jahren mache ich das professionell, seit ich 18 bin. Und ja, mach das. Ist auch ein Fulltime-Job, gehört viel dazu. Vielleicht quatschen wir über das eine oder andere gleich.
Genau, das will ich nämlich unbedingt wissen. Denn du bist ja nicht, du spielst das ja nicht aus Spaß. Du bist sechsfacher deutscher Meister, Vize-Weltmeister. Du spielst wirklich in der Elite der Welt mit. Und man sagt über dich ja auch, du bist sowas wie ein Jahrhunderttalent am Ball. Du hast solche Fähigkeiten am Ball. Und da frage ich mich gleich, wie hat man das am Starnberger See gemerkt? Hast du da irgendwie gedacht so, Fußball bin ich auch gut, aber wenn der Volleyball kommt, dann kann ich das schon.
Ja, das war eigentlich ziemlich genau, wie du gerade gesagt hast. Ich habe sehr lange Fußball gespielt. Bis ich 13 war, aber mein großer Vorteil im Volleyball ist, dass meine beiden Eltern, Mama und Papa, beide Volleyballer waren und ich dementsprechend von klein auf viel auf Volleyball gespielt habe, sei es am Starnberger See, haben wir Beachfelder gehabt im Urlaub, wir sind eigentlich immer, haben immer Aktivurlaub gemacht und das war häufig am Strand, häufig mit Beachvolleyball verbunden, dass ich da mit ihnen gespielt habe oder auch sei es im Wohnzimmer, haben wir einfach eine Schnur gespannt mit einem Luftballon oder mit dem kleinen Stoffball, dann da Volleyball über die Schnur gespielt oder Ball über die Schnur, je nachdem, mit 3, 4. Ist noch nicht so, Volleyball noch ein bisschen schwierig, aber da kann man den Ball drüber werfen. Genau, von daher hatte ich sehr früh Kontakt zum Sport, aber erst mit 13 habe ich das dann intensiviert.
Das gibt mir Hoffnung, denn ich verrate dir jetzt was. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt gerade 15 geworden und hat Fußball aufgegeben, weil er angefangen hat mit Volleyball. Und er ist immer in die Halle gefahren und hat gesagt, Mama, kannst du mich mal in der Halle absetzen? Ich bin da mal 6 Stunden weg. Und ich dachte immer, warum ist dieses Kind 6 Stunden in der Halle? Egal, besser als wenn es zu Hause zockt. Ne? Und irgendwann kam er wieder und meint so, ich habe mich für die Hamburger Auswahl qualifiziert. Und ich war so, wann ist das passiert? Und er so, ja, ich kann jetzt nicht mehr Fußball spielen. Ich habe dafür keine Zeit mehr. Ich muss jetzt jeden Tag zum Training. Und seitdem geht er jeden Tag zum Training. Er hat angefangen damit erst im März. Er ist erst im März in die Hamburger Auswahl gekommen. Jetzt im Mai hat er schon beim Bundespokal mitgespielt. Einziges Problem, er ist nicht so groß. Kann man noch Hoffnung haben?
Man kann definitiv Hoffnung haben. Da Größe ist da nicht alles. Kommt viel auf die Technik an. Sprungkraft, auch ein sehr elementares Mist beim Beachvolleyball. Ja, auch als kleinerer Spieler. Ich bin jetzt ja auch 1,90 groß.
Ich finde das riesig.
Im Vergleich zu meinem Beachpartner ist er aber relativ klein, weil der ist 2,10 Meter. Und ja, auch viele, die auf der Tour unterwegs sind, oder vor allem die Blockspieler, haben eigentlich alle über 2 Meter. Und damit man diesen Größennachteil ausgleichen kann, ist einfach Sprungkraft dann sehr entscheidend. Aber auch als kleiner Spieler, sei es dann in der Halle, hat man sehr, sehr gute Chancen. Es gibt ja auch noch Positionen, wo Größe komplett egal ist. Die Libero-Position in der Halle, das ist sogar ein Vorteil, klein zu sein. Von daher, genau, also hat er, denke ich, alle Chancen. Und auch cool, dass er den Werdegang gemacht hat, weil ich das ein bisschen mich auch an mich selbst erinnert, weil ich mit 13 auch vereinslos, also ich habe noch nie im Verein gespielt gehabt, dann zu so einem Oberbayern-Auswahllehrgang gegangen bin, beziehungsweise meine Mutter hat mich motiviert, da mal hinzugehen. Und ja, da wurde ich dann auch gesichtet und ja, bin dann Stück für Stück halt in den Auswahlmannschaften weitergekommen und bin über die Auswahl auch an meinen ersten Jugendverein da dann hingekommen.
Ja, also bei ihm ist es tatsächlich so, er war schon in einem Verein, aber dieser Verein hat eigentlich keine Spieler für die Hamburger Auswahl gestellt. Nämlich, das macht meistens der ETV. Ich glaube, seine Mitspieler kommen alle aus dem ETV. Und er ist da einfach hingegangen, weil er das Gefühl hatte, ich kann das irgendwie. Und sein Trainer, der hat sofort gesagt, ja, du bist jetzt der Libero. Und das war natürlich schon für ihn krass, weil er einfach erst im März angefangen hat und im Mai durfte er mitfahren. Und das hat er alles alleine gemacht, aus seiner eigenen Motivation. Und deswegen sage ich dir, du machst das jetzt schon 10 Jahre. Vielleicht kommt ja der Nachwuchs bald. Weil, ich sag's dir auch, sein Trainer hat zu mir gesagt, er wäre der perfekte Beachvolleyballer. Und ich weiß nicht, warum der Trainer das gesagt hat. Ich habe nämlich keine Ahnung und ich dachte, ich könnte dich das fragen. Was ist denn der perfekte Beachvolleyballer?
Der perfekte Beachvolleyballer. Also ich glaube, was du im Beachvolleyball auf jeden Fall mitbringen musst, im Gegensatz zu der Halle, du musst einfach alle Techniken gut beherrschen, sehr vielseitiger Spieler sein, da du, ja, im Vergleich zu der Halle, ich weiß nicht, für diejenigen, die sich durch den Volleyball, Beachvolleyball nicht so gut auskennen, da gibt es feste Positionen. Hast zum Beispiel einen Zuspieler, der quasi nur die Bälle zuspielt, verteilt, einen Diagonalangreifer, der eigentlich nur fürs Angreifen, für den dritten Kontakt zuständig ist. Und beim Beachvolleyball zwangsläufig, da du nur zu zweit auf dem Feld stehst, hast du jeden zweiten Kontakt. Heißt, du musst mal annehmen, du musst mal zuspielen, angreifen.
Blocken.
Blocken ist bei mir zumindest als Abwehrspieler nicht so häufig, aber kann auch mal vorkommen. Genau, deswegen musst du extrem vielseitig sein und gut technisch ausgebildet, koordinativ stark. Das sind, glaube ich, einige Aspekte, die man mitbringen muss. Zudem auch mental eine gewisse Stärke sollte da sein, da du auch nicht ausgewechselt werden kannst. Also musst du durch jedes Tief oder wenn du mal eine schlechte Phase auf dem Spielfeld durchlebst, musst du dich mit deinem Partner durchkämpfen, weil es einfach keine Möglichkeit gibt, dass jemand anders für dich mal 3-4 Punkte spielt und du dich kurz ausruhen kannst, sondern wenn du eine schlechte Phase hast, der Gegner merkt das, kannst du jetzt so 100% sicher sein, die nächsten 5-6 Aufschläge werden auf dich kommen und du musst ja irgendwie eine Lösung finden, den Ball im gegnerischen Feld wieder unterzubringen. Sonst wird es schwierig, den Satz oder gegebenenfalls auch das Spiel zu gewinnen.
Dann weiß ich jetzt, was er damit meinte, weil er meinte, dass er, obwohl er noch nicht so groß ist, ihn überall einsetzen kann. Und ich glaube, das meinte er, als er sagte, es ist ein guter Beachvolleyballspieler, weil er kann, glaube ich, wirklich auf allen Positionen. Und er hat auch beim Bundespokal durchgespielt. Das heißt, er hatte kein einziges Spiel wo er mal eine Pause gemacht hat. Und wenn dann Pause war, hat er trotzdem noch irgendwie gespielt, also zum Spaß, wo man sich dann gefragt hat, ist er nicht mal fertig? Aber nein, und ich glaube, das finde ich ja auch so spannend, wenn du sagst, man muss alle Positionen spielen und man muss mental fit sein. Ich habe irgendwo gelesen, ihr habt sogar eine Psychologin, richtig? Mhm. Was besprecht ihr denn mit der? Also besprecht ihr dann, wie komme ich aus diesem Tief? Wie schaffe ich das, mir es nicht anmerken zu lassen? Weil ehrlicherweise habe ich neulich beim Tischtennis verloren. Ich war so pisst und ich habe dann die nächsten zwei Sätze auch noch verloren, weil ich so pisst war.
Ja, aber genau.
Ich glaube, das ist das, ne?
Um solche Themen geht's. Wir arbeiten ja mit einer Sportpsychologin zusammen. Ich mache das auch jetzt schon seitdem ich in Hamburg bin, also seit 6, 7 Jahren, dass ich mit ihr eigentlich fast wöchentlich zusammenarbeite. Sie ist auf einigen Turnieren mit dabei und es geht genau um die Aspekte. Wie schaffe ich es, mit Drucksituationen umzugehen? Wie schaffe ich es, wenn ich mal in einem Tief bin, wieder rauszukommen, durch irgendwie schwierige Situationen mit meinem Partner zu gehen? Wie schaffe ich es, auch meinen Partner zu coachen? Das ist ja auch ein Miteinander. Also es ist ja sehr vielfältig auch da, die Arbeit im mentalen Bereich. Gibt es einige Übungen, die man machen kann oder auch im Spiel Sachen, die man anwenden kann. Natürlich ist das auch ein Training, wie ich am Ball trainieren muss, wie ich im athletischen Bereich jeden Tag trainieren muss, muss man auch die Übungen, die man im mentalen Bereich braucht, trainieren. Sonst kann man sie unter einer Drucksituation im Wettkampf nicht abrufen.
Wie ist denn dein Tipp, wenn du jetzt sagst, das muss man trainieren? Du hast jetzt meinetwegen, keine Ahnung, es gab 3 Angaben und du hast keine davon gekriegt. Und du denkst dir, Mist, und eine Auszeit gibt es jetzt auch nicht. Was sagst du dir dann im Kopf? Was ist so dein Mantra?
Ja, also es gibt echt so... Oder was ich viel trainiert habe, es hört sich eigentlich super simpel an, ist es, wenn man so sich das anhört, ist es das auch, aber es umzusetzen dann doch nicht. Ich probiere mir Schlüsselwörter zu sagen, mit denen ich mich quasi wieder vollen Fokus auf die nächste Aktion bringen kann und die Gedanken, die dann zwangsläufig, wenn du 3 Fehler in Folge machst, hochkommen, vielleicht auch Versagensängste, wie auch immer, die einfach beiseite zu packen und durch das Schlüsselwort quasi alle Gedanken, die du, schlechten Gedanken, die in deinem Kopf sind, beiseite packen zu können und wieder vollen Fokus auf die nächste Aktion. Es gibt auch PMR-Übungen, in denen du, wenn du irgendwie merkst, du bist fest oder zu fest und dir fehlt Lockerheit, einmal ganz kurz den Körper anspannst, so fest du kannst, wieder loslässt, mit der Ausatmung halt darüber probierst, wieder Lockerheit in den Körper zu kriegen oder auch Achtsamkeitsübungen, wie du den Fokus einfach auf andere Dinge lenkst, mal kurz den Sand zwischen den Zehen fühlst, irgendwie der Wind, der irgendwie dir ums Gesicht weht, dich darauf fokussierst, um einfach den Fokus weg von der Drucksituation zu lenken, hin auf was ganz anderes und dadurch, hoffentlich die nächste Aktion wieder vorbereitet spielen kannst.
Ich finde, weißt du, ich werde immer ausgelacht dafür, dass ich Energiearbeit angefangen habe. Und ich glaube, es hat auch was damit zu tun. Also es hat auch was damit zu tun, dass man sich eben fokussiert, dass man seine Achtsamkeit irgendwo mal anders hinlenkt, damit man auch mal kurz loslassen kann und sich nicht verbeißt. Und ohne jetzt eben dieses Spirituelle zu haben, hast du eben was gesagt, findest du das dann, wenn du das jemandem erzählst, irgendwie albern oder weißt du, es hilft wirklich? Weil ich kriege immer diese Vorwürfe, so Energiearbeit ist doch Quatsch. Ich glaube daran, weil man dann eben sich anders fokussiert.
Ja, das Lustige ist, dass ich anfangs auch bei der einen oder anderen Übung gedacht habe, was soll das denn jetzt? Das wird mir noch nie im Leben helfen.
Ja.
Aber habe mich da nicht verschlossen, sondern habe einfach gedacht, ich probiere jetzt jede noch so blöd klingende Übung einfach mal aus und habe gemerkt, dass viele Sachen mir tatsächlich helfen und mich einfach ruhiger werden lassen oder auch, wenn ich zu viel innere Anspannung habe, einige Übungen mir einfach wieder diese innere Anspannung in mir lösen oder es gibt auch Übungen, die dann wirklich sehr spirituell wirken, aber ich hatte eine sehr lange Verletzungshistorie, wo ich 2 Jahre lang fast gar kein Turnier spielen konnte, 2016, 2017, weil ich eine Knieverletzung hatte. Und dann gibt es auch Übungen, die hören sich extrem spirituell an, wo jeder, wenn ich dir jemand erzählt habe, gedacht, also mir auch den Vogel gezeigt hat. Aber so, die nennt sich dann zum Beispiel heilendes Licht, wo du dir dann vorstellst, wie heilendes Licht durch deinen Körper strömt. Aber das der Körper oder der Kopf, das ist einfach so, ich glaube, für uns gar nicht so richtig zu begreifen, was da alles was da alles in einem vorgeht, dass auch solche Sachen wirklich helfen können, weil du so ein Schmerzgedächtnis zum Beispiel hast, dass dann auch wenn wieder ähnliche Schmerzen oder ich was im Knie merke, ist direkt mein irgendwo im Hirn was ausgelöst wird, dass eben die Verletzung von damals wieder aufploppt und ich dann ähnliche Schmerzen wieder spüre. Und mit so einer Übung kann man es einfach schaffen, auch solche Schmerzen, ja, ob das jetzt Phantomschmerzen sind, wie auch immer, aber so Gedächtnisschmerzen, ein bisschen auszuschalten und wirklich nur die, die tatsächlich da sind, wahrzunehmen. Ich habe, wo ich die Übung gehört habe, gedacht, dass jetzt reicht's, jetzt gehe ich hier raus.
Jetzt gehe ich wieder.
Ja, das kann mir nicht helfen, das ist ja Hokuspokus. Ich habe sie angewendet und mir hat es tatsächlich ein bisschen geholfen. Und ich glaube, das ist es, da offen zu sein für neue Dinge, auch wenn sie noch so verrückt klingen, einfach mal auszuprobieren. Wahrscheinlich hilft es, 50% hilft es, 50% nicht, aber denen es hilft, dann ist es auch eine super Übung.
Ich glaube immer, jeder hat so seinen eigenen Weg, mit Dingen umzugehen oder die zu kompensieren oder ja, irgendwas zu erfahren. Und ich glaube, wenn man dann neugierig ist, wie du schon sagst, oder neugierig bleibt oder offen bleibt für etwas, dann kann auch etwas bewegt werden. Und wir sind ja übrigens physikalisch gesehen alles Teilchen. Und deswegen glaube ich schon an die Energie, weil wir sind ja Wasser, wir sind Teilchen, wir sind in einer Schwingung. Ich finde es gar nicht so spirituell, wenn ich ehrlich bin, wenn man in Physik aufgepasst hat und wenn man... Klar, wenn man sich jetzt vorstellt, ich bin das Licht oder so, dann ist es schon spirituell. Aber ich habe diese Erfahrung auch gemacht, deswegen bin ich voll bei dir, dass man manche Dinge gar nicht glaubt, dass man sie so lösen kann, aber sie lösen kann. Also meine damalige Schwiegermutter konnte nicht gehen, weil sie gestürzt war. Ihr Knie war kaputt. Also sie konnte wirklich nicht gehen. Wir waren im Urlaub, kein Arzt in der Nähe. Wir hatten einen Freund dabei, der konnte Reiki. Und der hat gesagt, ich weiß, du glaubst doch nicht dran, sie hat nicht dran geglaubt. Wir haben aber hier jetzt gerade keinen Arzt. Ich mache mit dir Reiki. Und das ist ja auch so Energiearbeit. Und sie hat dann gesagt, okay, mir ist alles egal, ich habe solche Schmerzen, bitte. Und dann haben sie es gemacht und sie konnte am nächsten Tag gehen und es war, als ob nichts gewesen wäre.
Ja,
faszinierend, ne?
Ja, sehr
vielleicht
faszinierend.
Brauchst du das auch für dein Knie.
Ja, genau. Ich muss auch, also ich bin auch nicht so ein spiritueller Mensch tatsächlich, aber genau, habe trotzdem gemerkt, dass mir die Übungen extrem helfen. Und wie du gesagt hast, ich glaube, das Wichtige ist, offen zu sein für viele Dinge und dann selber seinen Weg herauszufinden, was einem hilft, was einem nicht hilft. Und einfach, genau, sich aus seinem Baukasten zusammenzustellen, aus dem man dann immer wieder einzelne Teile rausnimmt, wie man sie gerade eben braucht.
Ich denke dann immer, bei dir sind ja dann auch so, ich sag mal schon, Drucksituationen, weil man weiß, man spielt jetzt hier nicht, also bei meinem Sohn fand ich es ja schon anstrengend zu wissen, er spielt für den Bundespokal. Vorher war es immer so, wir spielen einfach in der Halle gegen irgendwen anders. Und auf einmal jetzt bei dir, ich spiele gegen irgendwen aus der Welt, der Platz 3 belegt oder so. Das ist doch ein Druck. Wie geht man damit um und sagt sich, ach, ich mache es immer noch zum Spaß und ich weiß, ich stehe hier aber gerade. Und ich glaube, Olympia kommt ja jetzt auch noch, ne?
Ja, genau.
Verarbeitet man das?
Genau. Olympia steht an dieses Jahr, Olympische Spiele in Paris, wir sind zum Glück auch schon qualifiziert.
Ja, hab ich
aber,
gesehen.
Mit Drucksituationen, witzigerweise ist häufig die Person, die dir am meisten Druck macht, du selbst. Und das ist bei mir zu 100% so. Das ist ja, die Drucksituation ist ja nicht etwas, die irgendwie an dich herangetragen wird, sondern die in dir selber entsteht. Ist auf unterschiedliche Arten und Weisen, sei es irgendwie über, klar, auch von außen herangetragen, dass gesagt wird, hier gegen den musst du doch gewinnen oder auch von der Presse, von der Öffentlichkeit Druck in Anführungszeichen aufgebaut wird. Aber auch du selber, du willst ja eine gute Performance zeigen, du willst abliefern, du hast bestimmte Ziele, die du erreichen willst. Und das kann einen auch lähmen, oder du hast übers Ziel hinaus stürmst und einfach viel zu verkrampft dich in was festbeißt und sei es jetzt im Finale oder auch egal in welchem Spiel, da, ja, wichtig ist, locker zu bleiben, die Lockerheit beizubehalten und eben den Druck oder die Stimmen, die in deinem Kopf hochkommen, oder auch der Siegeswillen, den du natürlich brauchst, aber halt nur zum gewissen Maße halt für dich zu nutzen und auch ein Stück weit zu kontrollieren. Und Olympia ist da nochmal eine, ja, ganz andere Erfahrung. Ich habe in Tokio 2021, war ja ein Jahr verschoben, durfte ich schon mal Olympia erleben und habe gemerkt, im ersten Gruppenspiel, wie es auch aussehen kann, wie nervös man wirklich sein kann bei einem Spiel, weil das ist nochmal was ganz anderes.
Naja, man spielt ja, ich glaube, am Roten Baum war es ja irgendwie so, da hatte ich immer noch das Gefühl, alle haben so viel Spaß. Natürlich ging es da vielleicht auch um was, aber ich glaube, es ist dann doch was anderes, als wenn es dann um Olympia geht. Und euer klares Ziel ist ja sicherlich auch dann im Kopf eine Medaille, oder? Und das ist dann ja vielleicht auch so ein interner Druck, den ja, man genau. sich als Spielpartner macht, oder?
Ja.
Aber hey, gehst du dann trotzdem gelassen hin und sagst, ach, ich fahr einfach nach Paris, guck mir den Eiffelturm an nebenbei.
Ja.
Wahrscheinlich gar keine Zeit, oder?
Ja, bisschen Zeit, also bei Olympia hat man tatsächlich zwischendurch ein bisschen Zeit, sonst häufig bei den Turnieren ist es so, dass wir reisen an, je nachdem, wenn wir jetzt Übersee spielen, natürlich etwas früher, in Europa ein bisschen später, aber haben dann noch 2 Tage, zum Beispiel in Europa, jetzt in Espinho letzte Woche in Portugal, 2 Tage noch Training dort vor Ort, wo wir uns dann zwischendurch ausruhen, aber dann haben wir 1-2 Spiele am Tag, da ist dann nicht mehr viel Zeit, irgendwas anzugucken. Bei Olympia hast du auch immer wieder einen Tag Pause, einen Ruhetag, wo du theoretisch Zeit hast, dir auch was anzugucken, und ich glaube, es ist auch gar keine schlechte Idee, auch mal, ja, bisschen was anderes zu sehen, ein bisschen den Kopf abzulenken, abzuschalten, sei es den Eiffelturm angucken oder auch andere Sportevents mal reinzuschnuppern.
Oder bei anderen vielleicht nochmal, genau, genau. So zu gucken, was machen die eigentlich.
Ja.
Rudern finde ich ja auch irgendwie spannend.
Ja, genau. Ich bin auch super sportbegeistert. Ich würde am liebsten Olympia einmal selber spielen und dann nochmal als Zuschauer genießen,
ja,
und einfach alles gucken, was geht. Ja, genau. Das sind sicherlich, Faktoren, oder dass du da probierst, doch mal irgendwie was anzugucken. Das geht bei Olympia definitiv.
Aber jetzt die Frage, es ist ja bald, wie trainiert man dann? Also trainiert man dann noch härter, noch mehr? Ich meine, man muss ja doch relativ regelmäßig trainieren. Du hast gesagt, du hast heute frei, aber trotzdem heißt frei nicht, dass du nicht doch ein bisschen was machst, oder?
Ja, genau. Freie Tage sind bei uns Regenerationstage, wo wir schon auf unseren Körper gucken, was der braucht. Heute steht ein bisschen Mobi bei mir auf dem Plan. Ich muss mich ein bisschen rollen, ein bisschen dehnen. Das sind dann die freien Tage. Und ansonsten trainieren wir 2-mal täglich.
Täglich auch noch.
Ja, Montag bis Samstag. Also Sonntag ist dann meistens frei, wenn wir uns einen normalen Trainingstag uns angucken. Ich habe 4-mal die Woche Physiotherapie. Ich bin einmal bei unserer Sportpsychologin. Ist auch bei uns eben nicht ganz so wie vielleicht im Fußball, im Tennis, dass du jemanden hast, der alles drumherum für dich organisiert. Du musst alles selber organisieren, sei es deine Reisen, wo schläfst du, in welchem Hotel schläfst du.
Ehrlich? Das machst du ganz allein?
Ja, mit meinem Partner zusammen. Machen wir.
Warum gibt es das nicht?
Eine Reiseorganisation.
Also du bist eigentlich auch ein Reisebüro.
Kann man so sagen.
Also wenn ich irgendwo hinfahren möchte und eine Reise buchen möchte, dann frage ich dich vorher.
Zumindest wo es günstige Flüge gibt, sowas ja, kann ich auf jeden Fall Tipps geben.
Günstige Flüge, gut gelegene Hotels,
genau,
in einer guten Qualität.
So ist es auch nicht schlecht, wenn man dann selber in Urlaub fährt, dann hat man da schon gute Erfahrungen und kann da auch was Gutes für sich selber rausschlagen.
Ich wusste nicht, dass das so stressig ist. Ich glaube, ich muss mit meinem Sohn nochmal reden, wenn er wirklich diese Karriere verfolgen sollte, mache ich sein Reisebüro, damit er dafür Zeit hat.
Ja, das ist auf jeden Fall, würde ihm auf jeden Fall einiges abnehmen.
Ja, mein Gott, also ja. Ich meine, das ist ja wirklich viel. Und dann hast du auch deinen Trainingsplan im Kopf, oder wer legt den überhaupt fest? Aber das machst du auch? Nee, das macht
den Trainingsplan mache ich nicht selber. Wir haben einen Trainer, der mit uns, also der eigentlich quasi nur für uns zuständig ist, mit Thomas Kaczmarek, der macht die ganzen Trainingsplanungen und organisiert die Trainings. Auch die Trainingspartner, wenn wir unterwegs sind oder auch hier in Hamburg trainieren, dass wir gute Trainingspartner haben, mit denen wir arbeiten können.
Das wollte ich gerade fragen. Ich meine, du brauchst ja jemanden, der auch auf einem guten Niveau spielt, weil sonst macht es gar keinen Sinn.
Ja, also gut ist, hier in Hamburg ist der Stützpunkt. Also es gab eine Zentralisierung vor ein paar Jahren. Heißt alle guten, Die Nationalteams im Männerbereich sind alle hier in Hamburg. Wir haben 5 Teams hier, die alle auf sehr gutem Niveau spielen.
Aber ihr spielt als einzige doch in diesem Weltliga-Bereich, oder? Oder gibt es noch andere? Habe ich jemanden übersehen? Gibt es noch ein Duo?
Es gibt tatsächlich noch ein paar ganz gute Duos, aber wir sind momentan eben die einzigen, die, also wir sind jetzt gerade an 4 der Weltrangliste.
Meine ich ja.
Und die anderen Jungs sind auch gut dabei, haben noch ein zweites Team, was gerade, wir spielen gerade, es gibt ein bisschen wie im Tennis auch, 3 Turnierkategorien, Futures, Challenger, Elite. Und wir spielen quasi die Elites. Und auf dem Challenger-Niveau hat das Team 2 aus Deutschland gerade auch Medaillen geholt. Also die sind alle noch einen Ticken jünger als wir. Gerade in der Entwicklungsphase, aber die spielen auch schon World Tour und sind da auch erfolgreich.
Genau. Du siehst also deine Konkurrenz schon kommen.
Ich sehe die heranwachsen. Wir stottern auch schon ein bisschen in die Knie für die nächsten Jahre.
Ja, also ich meine, du machst es jetzt, du hast vorhin gesagt, du machst es 10 Jahre. Und ich glaube, das ist ja bei jedem Profisport so. Ich hatte gestern jemanden hier, der auch gesagt hat, meine Verletzung, mein Niveau war irgendwann nicht mehr so, dass ich in den Profibereich überhaupt gehen konnte oder bleiben konnte, weil du musst ja dann so eine körperliche Leistung bringen, dir ist dann schon klar, dass es wahrscheinlich nicht mehr mit 50 geht.
Genau, das Profisport ist immer endlich, außer man macht vielleicht ist beim Dartsport aktiv, das kann man gar ein bisschen länger machen.
Umsatteln. Auf Dart.
Ich spiele auch schon zu Hause fleißig Dart für die Karriere danach.
Gut.
Nee, genau, je nachdem wie lange der Körper mitmacht, aber da probieren wir viel auch natürlich für den Körper zu tun, auch ihn gesund zu halten, Gesundheitssport zu betreiben, wie unser Trainer manchmal sagt, dass einfach Verletzungen, ja, man kann immer Pech haben, aber man kann den Körper auch sehr gut vorbereiten, dass keine, Anführungszeichen, doofen Verletzungen, vermeidbaren Verletzungen passieren. Das machen wir und theoretisch könnte ich noch, wenn der Körper mitmacht, 10-12 Jahre.
Oh, doch noch spielen. So lang? Ja.
Es gibt einige, die auch noch über 40 aktiv sind, aber sagen wir, ab 45 gibt es eigentlich keinen mehr, der auf Weltspitze mithalten kann. Die meisten hören deutlich früher auf, eher so mit 35 bis 38, würde ich sagen. Habe ich jetzt noch gute 10 Jahre vor mir.
Aber das ist doch noch sehr lang. Also wenn du dann so weitermachst und allerdings kommen dann die jungen Menschen nach.
Genau.
Wie gesagt, mein Sohn, ich weiß nicht. Also wenn wir den noch ein bisschen fördern, dann vielleicht spielt er ja auch mal gegen dich.
Ja, wäre doch lustig.
Wirklich sehr lustig.
Ja,
aber
4-5 Jahren ist er auch am Stützpunkt dann aktiv für Beachvolleyball. Und dann trainieren wir zusammen dort.
Also er hatte jetzt Ferien, eine Woche lang. Und er war jeden Tag am Beachvolleyballfeld, weil er tatsächlich auch dort seine Stärken sieht.
Cool.
Ich weiß es nicht. Also wenn, dann kannst du dann in den Ruhestand gehen und weißt, da kommt noch was nach.
Das ist doch schön zu hören.
Ja, aber ich finde das halt schwierig und ich hatte Marcel Jansen hier, der hat gesagt, es ist halt so wichtig, dass es auch Nachwuchs gibt und dass man den Nachwuchs fördert. Wie ist es in eurer Sparte? Ich meine, es gibt dich und deinen Partner an der Weltspitze. Du sagst, es gibt noch andere Teams, die jetzt nachkommen, aber wie sieht es so generell mit dem Nachwuchs aus? Findest du, die Möglichkeiten sind da? Ich habe immer das Gefühl, alle spielen nur Fußball.
Ja, es gibt auf jeden Fall Nachwuchs auch. Ich glaube, Beachvolleyball oder Volleyball ist jetzt keine Sportart, die irgendwie groß suchen muss, um Nachwuchstalente zu finden. Ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie Beachvolleyball in der Hand gehabt oder einen Volleyball. Man kann es überall machen, braucht nicht viel dafür.
Wäscheleine.
Genau, würde auch ausreichen. aber häufig ist es dann doch eher eine finanzielle Frage, einfach im Beachvolleyball wie in allen Randsportarten nicht das große Geld zu verdienen ist und vor allem im Nachwuchs einfach und zur Förderung nicht das große Geld da ist, dass eher die Talente, die es eben gibt, sich vor die Wahl gestellt fühlen, okay, gehe ich den etwas riskanteren Weg und probiere mein Glück im Profi-Beachvolleyball-Bereich oder nehme ich die Sicherheitsvariante, spiele vielleicht noch ein bisschen zum Spaß und fange wirklich Studieren an. Es geht natürlich auch nebenbei, neben Sport, keine Frage.
Weil du auch studierst.
Ja, ich studiere auch, aber wie man bei mir vielleicht sieht, ich bin immer noch in meinem Bachelor, probiere das nebenbei hinzukriegen.
Kein Problem, du musst auch Reisen buchen, du kannst ja gar nicht.
Genau, man muss da realistisch bleiben. Ich glaube, wenn du wirklich oben ankommen willst, und es gibt natürlich immer Ausnahmen, wenn du jetzt ein Superbrain bist, vielleicht schaffst du es auch, deinen Bachelor in 3 Jahren durchzuziehen und gleichzeitig Profi-Beachvolleyball zu betreiben. Ich bin's nicht, ich habe das nicht geschafft. Und ja, nehme mir aber die Zeit und probiere da einfach, wenn ich fertig bin mit meiner Beachvolleyball-Karriere, dann will ich auch für die berufliche Zukunft was haben, was Greifbares, heißt den Abschluss. Aber ja, wenn ich noch 10 Jahre spielen will, kann ich ja noch 10 Jahre studieren.
Ja, du kannst noch 10 Jahre studieren. Ich habe meinen Bachelor auch nicht zu Ende gemacht. Ich habe ihn sogar aufgehört. Ich habe dann einfach ein Magazin gemacht und dachte mir, ach, das geht ja auch. Ne? Also wenn man dann selber irgendwas auf die Beine stellt, dann braucht man vielleicht auch gar kein Studium. Ich weiß es nicht, aber
ja.
Gestern der Gast, der übrigens hier war, hat auch tatsächlich gesagt, der hat erstmal direkt gar keine Ausbildung gemacht, sondern einfach gemacht.
Ja.
Ohne irgendwelches Know-how. Und das hat auch funktioniert, weil er so zielstrebig war. Und ich glaube, das ist auch das, was man beim Sport immer braucht, oder?
Ja, du brauchst, glaube ich, eine sehr starke intrinsische Motivation erstmal. Ja, musst dich selber verbessern wollen. Du brauchst diese Zielstrebigkeit, wie du gerade gesagt hast. Das schon. Gerade auch in der Winterzeit, du musst einfach auch viele Sachen tun, die vielleicht jetzt von außen nicht so sichtbar sind, weil wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn mir jetzt jemand erzählen oder wenn man vielleicht hört, Beachvolleyball-Profi, denkt man, okay, der ist viel in der Sonne, an schönen Orten,
kann
ein bisschen Spaß haben, irgendwie Beachvolleyball spielen. Viele sehen es auch gar nicht so als Beruf und fragen ja, was machst du sonst so? Also, ja, ich mache Beachvolleyball als Beruf. Weil du musst auch auf extrem viele Dinge verzichten, da sollte man nicht außer Acht lassen und auch gerade im Winter die athletische Arbeit, also jeden Tag im Kraftraum sein, Physiotherapie. Also ich bin quasi von 8 bis 18 Uhr täglich beschäftigt mit meinem Sport, habe da nicht viel Zeit für anderes, probiere nebenher zu studieren. Genau. Das ist dann schon viel und teilweise musst du auch, einfach dann müssen Freunde, Familie etwas zurückstecken, was bei mir leider dann auch der Fall ist. Bei mir zu Hause in Bayern gab es einfach nicht die Möglichkeit, den Sport auf dem Niveau auszuüben, deswegen musste ich weg und war dann noch, 3-4 Mal im Jahr zu Hause für ein paar Tage, wo ich dann neben der Zeit hatte, Familie, Freunde zu sehen. Also es ist nicht alles nur Spaß, Freude, sondern es ist auch ein bisschen Verzicht dabei, keine Frage.
Ich glaube, das ist halt das große Thema, Verzicht. Und dass man einfach dann sich sagt, ja, ich gehe jetzt für den Sport und ich verbringe viel mehr Zeit mit meinem Spielpartner als mit meiner Freundin.
Ja.
Oder? Es ist doch so, dass du wahrscheinlich Nils, so heißt dein Spielpartner, viel öfter siehst als alle anderen zusammen, oder? Und ihr euch vielleicht sogar schon blind versteht, ohne Worte.
Wir kennen uns definitiv sehr gut. Wir teilen uns auch auf den Reisen immer ein Hotelzimmer.
Die Freundin nicht eifersüchtig und sagt dann, eigentlich bist du in einer Beziehung mit ihm.
Ja doch, meine Freundin ist schon, also ist eifersüchtig ist sie nicht, aber ich glaube, wenn sie sich was wünschen könnte, wäre es definitiv, dass ich öfter zu Hause wäre. Wir probieren das so hinzukriegen, dass sie auch mal ein Trainingslager, dass sie dann da mitkommt und die Zeit zu Hause hier in Hamburg zu genießen, die gemeinsame Zeit. Es klingt uns auch gut, aber wie du angesprochen hast, mit Nils verbringe ich wahrscheinlich fast mehr Zeit als mit meiner Freundin oder mit unserem Team, das immer mit uns mitreist. Ist auch eine sehr intensive Zeit und auch eine sehr, sehr schöne Zeit unterwegs. Ich glaube, also es gibt auch Teams, wo sich die Spielpartner nicht verstehen, wo es dann quasi eine reine Arbeitsbeziehung ist.
Aber sind die Teams dann gut?
Es gibt auch solche Teams, die sehr, sehr erfolgreich sind.
Ehrlich? Weil sie sich gar nicht mögen, aber trotzdem zusammen spielen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich denke immer, es ist viel harmonischer, wenn ich weiß, der Nils, der macht gerade das und er macht gerade das durch, auch mental vielleicht auf dem Platz. Deswegen unterstütze ich ihn.
Ja, also für mich ist es auch sehr Ich hatte bisher noch nie einen Partner, mit dem ich mich nicht verstanden habe. Stelle mir das auch extrem anstrengend und extrem schwierig vor, wenn das so wäre. Aber es gibt gerade in der Vergangenheit einige Teams, es gibt da ein Bruderpaar, ein Schweizer Bruderpaar, Lassica Lassica hießen die, haben schon vor ein paar Jahren aufgehört. Deswegen glaube ich, kann ich das gut erzählen, aber die haben auch noch Brüder und die haben kein einziges Wort miteinander geredet.
Wow.
Die haben, auch wenn du ein Training anscheinend mit denen ausmachen wolltest, musstest du immer mit dem einen absprechen und mit dem anderen.
Weil sie sich gar nicht einigen konnten?
Nee, die haben nicht miteinander geredet, tatsächlich. Da war irgendwie so ein Keil zwischen den beiden. Die haben sich dann zusammen aufs Feld gestellt, auch in Auszeiten wenig kommuniziert. Zusammen aufs Feld gestellt, Ding durchgezogen, gespielt, waren da erfolgreich. Ja, waren erfolgreich, die beiden.
Okay.
Auch in der Weltspitze. Aber abseits ist dann jeder seines Weges gegangen und es war kein Miteinander auf jeden Fall.
Und das stell dir jetzt mal bei Nils und dir vor. Ihr kommt da hin zum Olympiaspiel und ihr redet kein Wort und teilt euch auch kein Getränk und Handtuch, wenn es mal sein muss. Und dann, also das würde mich mental tatsächlich zerstören.
Ja, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich glaube, da brauchst du ein dickes Fell, dass du das so durchziehen kannst. Genau, da bin ich sehr froh, dass ich mit jetzt mit jemandem spiele, mit dem das sehr konträr ist, wo wir uns sehr, sehr gut verstehen.
Und was macht ihn aus? Also was kann er, was du nicht kannst? Also man ergänzt sich ja doch, oder?
Ja, man ergänzt sich jetzt rein spielerisch, ergänzen wir uns gut. Ich glaube, ich bin ja so der kleine Flinke, also klein in Anführungszeichen mit 1,90.
Ja, ich denke dann auch so, frag mich mal 1,60, ja. Ja,
Nils ist eben ein Bonzer Blockspieler, ist 2,10 Meter groß, hat eine extreme Physis, die er mitbringt, kann da im Blockspiel, ja, extrem viele Bälle blockieren vorne am Netz, hat einen sehr harten Sprungaufschlag, sehr harten Angriffsschlag, womit er sehr erfolgreich ist. Im Gegensatz dazu bin ich halt etwas koordinativ stärker und wenn er vielleicht mal Probleme hat in der Annahme, kann ich da ausgleichen und ihm noch den Ball schön ranschieben, dass er wieder den Ball vorne verwertet. Er blockt mir dafür oder blockt für uns als Team 2-3 Bälle im Satz, macht vielleicht noch 1-2 Asse. Da ergänzen wir uns extrem gut und abseits ist er ein super umgänglicher Mensch, ist extrem, ja, also fast schon aufopferungsvoll, weil er immer guckt, dass es ja selber eher zurücksteckt. Lieber selber, weiß ich nicht, jetzt, wenn es selbst mit seinen 2,10, wenn es jetzt zwei Betten gibt, das eine ist 1,80 lang, das andere 2,20, würde er nicht von sich aus das 2,20 beanspruchen, sondern sagen, ich kann auch 1,80 nehmen, du, kein Problem. So ist Nils als Mensch, was ihn natürlich sehr umgänglich macht. Ich bin dann natürlich nicht so unfair und lass ihn in 1,80 mitklauen, sondern nehme dann schon das Kleinere.
Ja, ich habe das jetzt neulich gemerkt. Mein Sohn, obwohl er sehr klein immer noch ist, für 15 und leider auch der Kleinste in der Mannschaft, aber deswegen spielt er auch, glaube ich, Libero. Trotzdem ist sein Bett jetzt zu klein geworden. Und dann denkt man sich so, verdammt, da muss man dann auch darauf achten, falls er noch wächst, vielleicht wächst er ja auch noch, dass man dann einfach ein passendes Bett hat, damit man irgendwie, man dachte immer, es klappt irgendwie. Und dann denkt man sich, oh, war doch zu kurz, 1,80.
Ja.
Naja, egal. Aber ich wollte noch mal fragen, also du hast eben gesagt, ihr macht auch was zusammen. Und ich frage das jeden. Und mein Podcast geht ja auch leider nur 30 Minuten. Wir haben ein bisschen schon überzogen, aber ich frage dich dennoch, du bist ja hier in Hamburg angekommen. Du hast gesagt, du magst die Stadt. Ihr unternehmt vielleicht auch mal was. Hast du so einen ganz heißen Tipp, wo man hingehen kann, wo du sagst, da bin ich gern, wenn ich Freizeit habe und da esse ich gern mal und da ist irgendwie alles so, wie ich mir das vorstelle?
Ja, definitiv. Also ja, wenn ich in Hamburg bin, verbringe ich natürlich sehr, sehr viel Zeit mit meiner Freundin. Und auch die Ecke, wo ich wohne in Barmbek, da betreiben uns da schon eher dort in der Nähe rum. Da bietet sich der Stadtpark natürlich an zum Spazierengehen.
Da gibt es auch Felder, ne?
Im Stadtpark gibt es auch Beachvolleyballfelder.
Darf man da eigentlich so spielen oder muss man sich anmelden?
Also wenn ich das richtig, ich habe da selber nur ein einziges Mal war ich dort auf dem Feld. Aber wenn ich das richtig weiß, ist der Sand, ist dort auf dem, ist ja dort. Und du musst nur selber ein Netz klar, also bräuchte ich das Netz, müsstest das mitbringen und ja. Dann, wer zuerst dort ist, darf zuerst spielen.
Aber das würdest du nicht machen, weil du hast dein Trainingsgelände.
Genau, wir haben unser Trainingsgelände, deswegen, ich besitze nicht mal ein Netz.
Ach so, nein. Ja gut, dann vielleicht kriegst du ja jetzt nach dem Podcast eins geschenkt von irgendwem.
Wäre auch cool. Ja, genau, ja. Stadtpark hat viel zu bieten. Auch, keine Ahnung, wenn man mal Zeit hat, Stand-Up-Paddling, vor allem auf der Außenalster oder wie auch immer.
Das ist auch schön.
Oder in Biergarten sich setzen. Das kenne ich ja noch von zu Hause. Da ist Biergarten Tradition.
Landhaus Walter.
Landhaus Walter oder Sirichs.
Ja,
genau.
Sirichs. Biergarten.
Das ist der schöne Biergarten.
Ja.
Ja, und mein absoluter Geheimtipp ist, ich weiß nicht, darf ich jetzt den Namen hier sagen?
Natürlich.
Ja, das ist das Restaurant Damm.
Ja.
In der Nähe der Fußbüttler Straße in Vietnamese.
Ah, den kenne ich noch nicht. Ja. Also da gehe ich sofort morgen hin. Also es ist, natürlich darf man das sagen, weil ich hatte hier Philipp Westermeier, der die OMR macht. Und der hat gesagt, am Hauptbahnhof gibt es einen super Asiaten, Mr. He. Mhm. Vermutet man nicht im Hauptbahnhof, bestes Essen.
Ach, cool.
So, also vielleicht, wir können natürlich auch mal nach Vilsbüttel fahren und da den aufsuchen. Aber das, da muss ich auch noch hin. Deswegen, und man vermutet ja dann manchmal nicht hinter diesen Restaurants, die von außen vielleicht relativ unscheinbar wirken, dass es dann grandioses Essen gibt. Aber es sind immer die besten.
Von meinem alten Beachpartner, von Julius Tole, der nach Olympia in Tokio aufgehört hatte. Der ist auch von dem Restaurant sehr überzeugt, geht immer noch hin, obwohl er da jetzt nicht mehr in der Nähe wohnt. Ist Stammgast.
Ach so, ja, aber Barmbek ist ja auch nicht gleich um die Ecke, ne?
Nee, genau. Ist nicht. Für mich ist es natürlich direkt um die Ecke, aber je nachdem, wo man wohnt.
Ich wohne Innenstadt, ich kann dir nur sagen, ich bin da oft trotzdem, ich fahre da trotzdem hin. Du weißt ja, ich habe ja einen Frühlingsguide, der als Print rauskommt oder überhaupt einen Guide, der rauskommt, wo ich immer so Restaurants vorstelle. Mhm. Ich glaube, ich gehe da hin und teste das. Und dann erscheint es im Sommerguide, der kommt übrigens im Juli raus.
Cool.
Naja, vielen Dank auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich noch Fragen, die stelle ich dann nach Olympia, wenn du dann die Medaille gewonnen hast. Gar kein Druck. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut und ich sage toi, toi, toi.
Danke ebenso.
Das war eine weitere Folge Elbblick Podcast, der Podcast zum kostenfreien Stadtmagazin. Ihr findet unsere gedruckte Ausgabe Elbblick Magazin an über 150 Auslagestellen. Wir erscheinen dreimal im Jahr, im April, August und Dezember. Zudem haben wir noch einen kleinen handlichen Stadtguide in A6 und der erscheint im Februar, Juli und Oktober. Du fandest diese Folge spannend, langweilig oder hast noch offene Fragen? Dann schreib mir doch an nussin@elbblickmagazin.de. Hinter meinem Podcast und meinem Magazin steckt kein großes Team, sondern nur ich als One-Woman-Show. Deswegen werde ich deine Kritik oder Anmerkung persönlich lesen. Lass mir doch gerne eine Bewertung da, vielleicht bei Spotify oder Google. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, Elbblick Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.